Werner, im vergangenen Jahr gab es eine Umfrage, in der wurden Weintrinkerinnen und Weintrinker gefragt, was für sie die Gründe sind, alkoholfreien Wein zu trinken. Was glaubst du, waren die drei am häufigsten genannten Gründe?
Der Führerschein, meine Leber und fällt mir eigentlich schon nichts mehr ein.
Ein Grund fehlt noch, das war nämlich die Neugierde auf diese Produkte.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber steht der Weinmann Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Und wir wollen heute mal wieder eine Anregung aufgreifen. Unser Hörer Omid Askasadeh hat uns geschrieben und vorgeschlagen, mal wieder über alkoholfreie Weine und Sekte zu sprechen. Wir haben das hier schon mal gemacht. Wir greifen es trotzdem gerne auf, denn Werner, wir beide beobachten, dass das ein absolutes Trendthema im Moment ist. Wie nimmst du das persönlich wahr?
Ja, das ist so. Es gibt auch neue Öffnungen. Also neben völlig alkoholfreien Weinen sind ja jetzt eben auch so alkoholreduzierte zulässig, so mit halber Kraft wie beim Bier, die Leichtbiere. Und das zusammen hat enorme Wucht entwickelt am Markt.
Wir wollen heute wirklich nur über die alkoholfreien reden, nicht über die reduzierten. Jetzt habe ich eben schon diese Umfrage erwähnt, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Die hat die gemacht. Die drei Gründe für alkoholfreien Wein. Also man will seinen Führerschein nicht verlieren, man ist einfach neugierig und man denkt, man tut sich und seinem Körper, seiner Gesundheit was Gutes. Überrascht dich diese Aufzählung?
Nein, wie du gemerkt hast, fallen die Sachen
sind
mir
dir sofort
ja auch
eingefallen,
ein.
Ne?
Ja, also außer der Neugierde, ich war schon neugierig, deswegen ist die bei mir ein bisschen gestillt. Ich habe schon relativ viel davon probiert. Ich finde es beachtlich, ich glaube, es ist auch wirklich ein Neugierde-Thema und ein neues Thema beim Wein, beim Stillwein. Weil bei den prickelnden Getränken haben wir die Tendenz schon länger und ehrlich gesagt, da ist auch nicht so super viel Wachstum mehr drin.
Wir wollen mal ganz vorne anfangen, nämlich bei der Frage, wie kommt der Alkohol überhaupt raus aus dem Wein und dem Sekt? Denn er ist ja erstmal da und muss ja irgendwie raus.
Ja, eben, das ist eben kein Saft, sondern es ist ein Wein, der mal richtig Wumms hatte und dem man den entzogen hat. Das kann man, in der Regel macht man es auf zwei Arten. Man kann entweder ein Vakuum herstellen und in diesem Vakuum bei moderaten Temperaturen um die 30 Grad den Alkohol rausdampfen sozusagen. Dann gehen nicht zu viele Aromen verloren, deswegen macht man das im Vakuum. Wenn ich auf 80 Grad erhitze, dann ist der Wein abgekocht. Herzlichen Dank.
Und im Vakuum braucht man einfach nur eine niedrigere Temperatur, genau, damit dieses Verdampfen anfängt.
Mhm. Das zweite ist mit einer Umkehrosmose, dass man also den Alkohol sozusagen durch eine perforierte Wand, eine Folie, die durch die der Alkohol genau durchpasst, da rausholt. Es gibt ein drittes Verfahren, das machen die Amerikaner zum Teil, die Schleuderkegelkolumne, wo man über Fliehkraft die einzelnen Fraktionen des Weines trennt. Also man hat technisch gesehen ein Arsenal an Möglichkeiten.
Aber klingt erstmal aufwendig,
ist auch
nicht günstig. Also das kostet richtig viel Geld. Und deswegen nochmal die Frage, warum dann nicht einfach Traubensaft trinken? Warum so aufwendig den Alkohol aus dem Wein rausholen?
Gute Frage, weil es ist wirklich teuer und das bedeutet, die Produkte sind teuer. Warum man das macht, das liegt daran, dass eben bei der Gärung die Aromatik sich komplett verändert. Also wir haben ja im Traubensaft Aromen und die Arbeit der Hefen und die Gärung und der Alkohol, der dabei entsteht, die verändern viele dieser Aromastoffe und das führt zum völlig anderen Geschmacksbild. Und deswegen ist ein großer Unterschied zwischen Traubensaft und dem entalkoholisierten Wein.
Jetzt hast du das Stichwort Aroma schon genannt. Aroma ist ein großes Problem, weil Alkohol natürlich ein Geschmacksträger ist. Jetzt ist der Alkohol nicht mehr da. Was sorgt denn dann noch für den Geschmack und das Aroma?
Der Alkohol hat in der Tat A, einen Eigengeschmack, er schmeckt leicht süßlich. Und B, ist er unglaublich wichtig, um Aromastoffe sozusagen mitzutransportieren. Und das fehlt und man kann das eigentlich nur über andere Dinge ausgleichen. Deswegen sind diese Prickler, also die schäumenden Weine, so populär in alkoholfreier Variante, weil da die Kohlensäure, diese Schäumen, einfach einen Reiz darstellt, der dieses Produkt trotzdem noch attraktiv macht. Bei Stillweinen ist das oft der Zucker, also die sind einfach restsüß Und dann haben sie halt was zu bieten, weil Säure ist problematisch, wäre ja auch eine Option. Säure schmeckt dann ohne Alkohol, der diese Säure abrundet und puffert, leicht dann echt wie Zitronensaft und das will keiner haben. Ja, und sonst hast du nicht viel. Also Gerbstoff ist auch schwierig eher. Ja, meistens macht man es einfach mit mehr Süße.
Dieses mehr an Süße, das hat auch unser Hörer festgestellt, Herr Askasadeh, hat nämlich in seiner Mail auch geschrieben, er habe einen Sekt probiert, einen alkoholfreien, und der sei ihm einfach viel zu süß gewesen. Da ist man dann offenbar übers Ziel hinausgeschossen, oder?
Naja, das ist immer eine Frage, wie die Verbraucher dann individuell reagieren. Nach irgendwas muss das Ganze schmecken. Mhm. Deswegen nimmt man ja auch gerne für diese Entalkoholisierung Weine auch von Aromasorten, die also schon von Haus aus was mitbringen, was dann auch ohne Alkohol etwas wirkt. Also neulich bei einer Untersuchung einer großen Weinfachzeitschrift haben dann vorne Sauvignon Blancs abgeschnitten. Das heißt, die haben da einfach gewonnen, weil Sauvignon Blanc eben schon diese kräftige, unglaublich ausdrucksvolle Aromatik hat, nach Stachelbeeren, Kiwi, Litschi, und das steht dann, auch wenn der Alkohol weg ist, noch ein bisschen.
Ich habe kürzlich an einer Verkostung teilgenommen von alkoholfreien Weinen. Da waren ganz viele Produkte dabei und eigentlich Grundtenor war immer, das Wichtigste für den alkoholfreien Wein ist ein guter Grundwein. Würdest du da zustimmen?
Ja, klar. Wobei gut immer eine Frage des Einsatzes ist. Hier muss eben viel Aroma da sein, damit er gut ist. Wenn der Alkohol weg ist, bleibt sonst nichts mehr.
Bei dieser Verkostung habe ich mal wieder festgestellt, ja, irgendwie fehlt dann doch ein bisschen was, wenn kein Alkohol drin ist. Ich habe immer einen großen Unterschied gemerkt zwischen dem Riechen, wo ich sehr glücklich oft mit war, und dem Schmecken, wo ich dann immer gedacht habe, es fehlt dann doch was. Wie siehst du das? Wie stehst du zu alkoholfreien Weinen?
Also man darf sie nicht mit normalen vergleichen, weil das kann nur dazu führen, dass man nicht zufrieden ist. Alkohol hat ja auch, wenn du sagst, im Mund ist der Unterschied groß. Ja, es geht ja nicht nur um den Geschmack, es geht auch um die Haptik. Also Alkohol macht diese Weine sämig und die fühlen sich auf der Zunge auch ganz anders an. Das macht dann auch so unzufrieden. Es ist irgendwie wässrig, logisch, ist ja auch nur noch Wasser drin. Das genau ist Teil des Problems. Man muss einfach die Einsatzfelder sehen, wo ist alkoholfreier Wein eben zu vermarkten? Wer ruft nach sowas und darf das nicht eins zu eins vergleichen? Die alkoholfreien Weine sind deutlich besser geworden als vor 10 Jahren. Überhaupt keine Frage. Da hat es sehr viel Entwicklung gegeben, aber sie bleiben alkoholfreie Weine.
Aber wäre es dann nicht aus Sicht der Weinbranche vielleicht auch der bessere Weg, den Verbrauchern nicht zu signalisieren, wir schaffen da einen Ersatz für alkoholhaltige Weine, sondern wir schaffen einfach ein ganz neues, ein ganz anderes Produkt, einfach um nicht so diese Erwartung zu wecken, das muss auch genauso schmecken?
Ja, ich glaube aber schon, dass das als neues und zusätzliches Produkt ja auch beworben wird. Also ich meine, ich glaube, alle Anbieter haben auch ein Interesse daran, weiter Wein, normalen Wein anzubieten. Insofern würde ich das jetzt nicht als Gegenargument werten, ja.
Der Marktanteil ist noch wirklich sehr gering. Bei Wein geht er so in Richtung 1%. Bei Sekt ist es immerhin schon so um die 5%. Was glaubst du, wo entwickelt sich das hin in den nächsten Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe hier einen alten Artikel gefunden von vor ziemlich genau 10 Jahren. Und das hat mich umgehauen, weil da schon die Aussage war, wie heute, von niedrigem Niveau enorme Zuwachsraten. Mhm. Wir sind immer noch bei einem sehr bescheidenen Niveau. Und gerade was den Sekt betrifft, da habe ich die Zahl von vor 10 Jahren, dass damals zumindest in den Cash-and-Carry-Märkten, Discountern, also auf der unteren Preisschiene, damals 10% der Sekte alkoholfrei waren.
Das heißt, wir hätten eher einen Rückgang jetzt schon?
Nee, weil die 5% heute beziehen sich auf den Gesamtmarkt.
Okay.
Vorsicht. Mhm. Aber trotzdem, das zeigt, wir sind da nicht wirklich dramatisch in den 10 Jahren beim Sekt vorangekommen. Möglicherweise ist das halt tatsächlich das Potenzial, das man ausschöpfen kann. Bei Wein würde ich auch denken, da ist noch Potenzial drin. Und deswegen ist sicher bei dem knapp 1% nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Man muss ja auch sehen, dieser Wein geht bislang fast überwiegend ins Ausland. Der wird ja gar nicht hier vermarktet, sondern der geht in skandinavische Länder. Da gibt's hohe Alkoholsteuern. Für die ist das halt auch günstiger. Und er geht in islamische Länder, wo normaler Wein nicht absetzbar ist.
Wir werden das hier weiter beobachten, werden bestimmt irgendwann wieder drüber sprechen, wie sich das entwickelt hat auf diesem Markt. Erstmal vielen Dank an Herrn Askasadeh für seine Anregung, hier über alkoholfreie Weine zu reden. Wir sind da immer offen für Themenanregungen, wenn auch Sie eine haben oder eine Frage oder eine Anmerkung zu diesem Podcast, schreiben Sie uns an trocken-bis-lieblich@swr.de und dann greifen wir das hier gerne auf. Wir kommen jetzt weg vom Alkoholfreien hin zum kompletten Gegenteil, muss man sagen. Wir hören uns nämlich eine deiner Weinbesprechungen an. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen auch der Name Weinmann. Und wir hören uns hier immer eine Folge an und reden anschließend drüber. Und heute geht's um einen Wein, für den bist du zunächst mal ganz tief in die Welt der Kunst abgetaucht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Die einen mögen Spitzweg, die anderen Rubens. Und wer sich für Kunst interessiert, der findet vielleicht beides gut, jeweils auf die eigene Art. Der arme Poet ist zum Beispiel klein und fein, zurückhaltend im Format. Das große jüngste Gericht hat so 5x6 Meter, eine unglaubliche Motivfülle und kiloweise Farbe. Und jetzt kommt's. Genauso ist das natürlich beim Wein auch. Es gibt die Filigranen und die anderen. Wir testen den 2018er Haute Aire Reserve aus dem südfranzösischen Minervois-la-Livinière bei Pinard de Picard online für 9,95. Tiefdunkles, fast undurchsichtiges Rot-Violett, die Nase streng und intensiv, im Vordergrund eher die Kräuter der Garrigue. Das ist das Gebüsch, das in seiner Heimat die Hänge überzieht. Lavendel, Blut und dann erst Brombeere. Nach längerem Lüften zeigen sich mehr Fruchtnoten. Für die Geschmacksknospen ist er, was Rubens für die Augen ist, erstmal zu viel. Ein Blockbuster, dunkel, von Pflaume über Brom und Heidelbeere bis zum Teer. Massiv auch die sehr feinen Gerbstoffe. Ohne die wäre er aber auch schlicht nicht erträglich. Ohnehin muss er unbedingt in die Kühlung. Bei 20 Grad fängt er nämlich schon durchaus an, sprittig zu werden. Kein Wunder bei 15% Alkohol. Das ist an der Grenze. Kein Wein zum Nebenhertrinken, entweder zum kräftigen Rind oder Wild oder als Absacker. Und das darf man dann wörtlich nehmen, mit garantierter Wirkung. Der Weinadvokat, einst von Robert Parker gegründet, der vergibt hier Höchstnoten für dieses Preissegment. Diese Kritiker waren aber schon immer für ihre Vorliebe für Rubensweine bekannt. 2018er Haute Aire Reserve, Pinard de Picard, online für 9,95.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Lass uns noch ein bisschen reden über Rubens Weine. Ich wollte erstmal sagen, ich finde es eine sehr schöne Idee, Weinbeschreibung mit Künstlern oder mit Stilen, weil ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung, wie dieser Wein schmeckt, obwohl wir ihn nie probiert haben.
Ja, irgendwie muss man ja andocken können.
Ich würde gerne drüber sprechen, wo und wie sich entscheidet, ob ein Wein jetzt ein Rubens wird oder doch ein Spitzweg. Also ob er filigran ist oder ob er so überbordend üppig ist. Zunächst mal die Frage, was macht diesen Wein ganz hauptsächlich zum Rubenswein? Sind das die 15% Alkohol oder ist es das Zusammenspiel von allem?
Es ist das Zusammenspiel von allem eben. Wenn ein Wein so viel Alkohol hat, dann braucht er auch von anderem einfach mehr. Du schiebst alle Tonregler sozusagen heftig nach oben. Sonst schmeckt er ja nur nach Alkohol. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin hatten. Wenn der Alkohol so kräftig ist, dann müssen andere Parameter auch nach oben gehen, sonst wird es unerträglich.
Welche Rolle spielt die Rebsorte zum Beispiel, um solche wirklich gehaltvollen Weine herzustellen? Das ist ja auch wichtig, oder?
Ja, natürlich. Also deswegen ist das eine berechtigte Frage. Wo fängt das an? Es fängt natürlich bei der Rebsorte an. Es gibt eben Rebsorten, die mehr Ausdruck haben. Filigranität ist ja nicht nur Alkohol, natürlich. Und es gibt Rebsorten, die breitschultrig sind und schon mal von vornherein Aromatik mitbringen. Das ist mal das eine. Es gibt Rebsorten, die eben von einem feinen Spiel leben und es gibt Rebsorten, die von Kraft leben. Also, und ganz große Rebsorten können immer beides. Mhm. Das ist spannend. Also ein Riesling zum Beispiel kann filigran sein und ein Blockbuster. Aber das würde ich jetzt ohne weiteres mit einem eher fein aromatischen Wein nicht machen wollen. Also ja.
Aber das ist ja genau die spannende Frage. Wenn du sagst, es gibt Rebsorten, die können beides, filigran und üppig, Wo ist denn da der Punkt, wo sich das entscheidet, in welche Richtung der Wein sich entwickelt?
Hat ganz viel mit Reife zu tun. Mhm. Und zwar auch, aber nicht nur mit dem Zuckergehalt, der durch Reife entsteht. Also ein etwas früher gelesener Riesling mit einem moderaten Zuckerwert, wenn es das noch gibt, im klassischen Kabinettbereich, also irgendwas so 80, maximal 80 Grad Öchsel, dann entstehen daraus eben leichte Weine mit moderatem Alkohol und mit einer zarteren Aromatik. Wenn man den Riesling jetzt lange reifen lässt und es entstehen exotische Fruchtaromen, dann auch schon viel davon, dann hat man vielleicht 13,5 beim Riesling, bei einem richtig ordentlichen schon Alkohol vorhandenen. Und dann lässt man die Maische eine Weile stehen, also eine Maische-Standzeit, dann entsteht auch ein bisschen Gerbstoff, ein bisschen Bitterkeit in dem Wein drin und. Also so baut sich das auf.
Welche Rolle spielt denn der Ausbau? Also ob ich das jetzt in Edelstahltank lege oder in Barrique-Fass beispielsweise?
Ja, sag mal so, Holz, vor allen Dingen Barrique, hat einen Wein selten filigraner gemacht. Mhm. Es ist einfach, erstens muss ein Wein schon was haben, damit man ihn ins Holz legt, weil er sonst sozusagen totgeschlagen wird von seinem hölzernen Röckchen. Das ist so dominant, diese Aromen, die man in den Barriquefässern hat, nach Lohe, also Eiche, nach Vanille, nach Karamell, je nachdem, wie das getoastet ist. Das ist so dominant, dass der Wein an für sich sinnvollerweise schon Wucht hat, eher reinkommt. Und dann hat er, wenn er rauskommt, noch mehr Wucht.
Jetzt hast du gesagt, dieser Wein hier, den du gesprochen hast, das ist eher die Kategorie Absacker, also sollte man nicht allzu oft trinken, ist jetzt kein so ein Alltagsbegleiter. Nee. Trotzdem kann man ja auch, wenn man so einen Wein trinkt, was lernen über Wein.
Und man kann auch Genuss dabei haben.
Und das auch natürlich. Ja. Also gut, dann sag, was habe ich von so einem Wein genusstechnisch, lerntechnisch, was kann ich da mitnehmen?
Also es sind erfahrungsgemäß Boah-Ey-Weine. Mhm. Also Weine, bei denen man ein Schlückchen nimmt und sagt, boah, ist das für ein Hammer. Ja? Und das ist auch beeindruckend erstmal. Das beeindruckt erstens die Organe, einfach die Papillen auf der Zunge, im Mund. Das ist ein Aufschlag. Ja? Und das kann auch, gerade wenn man so in Weinproben, merkt man das ja, dass diese Blockbuster am Ende super erstmal wegkommen, einfach weil alles andere danach irgendwie fade schmeckt.
Ne? Also der sollte immer am Ende getrunken werden eines Abends und nicht am Anfang.
Naja, erstens, weil man schnell müde wird und zweitens eben, das stimmt aber auch, weil man danach nicht mehr viel anderes servieren kann. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Also, und das hat ja auch eine Berechtigung. Also wenn man an einem kalten Abend gemütlich sitzt und trinkt von so einem Wein, den man vielleicht, wie gesagt, ein bisschen runtergekühlt hat, der bringt so viel Wärme durch den Alkohol mit, dass der nicht warm sein muss, dann hat er auch eine gewisse Frucht und dann ist das wundervoll und dann wird er immer wärmer und in einem wird es auch immer wärmer und im Hirn wird es immer dunkler und gut ist.
Und dann ist vielleicht auch gut, wenn man den zu Hause trinkt und nicht irgendwo auswärts.
Das ist wohl wahr. Aber das kann schön sein und das kann auch sehr gut schmecken. Also das ist, ich bin schon immer den auch schwereren Weinen nicht abgeneigt gewesen. Ich finde das schon schön, gerade wenn man nicht so viel trinken will ohnehin nicht so viel trinkt, dann ist das auch mit schweren Weinen kein Problem. Wenn man ein Viertel trinkt, ist der Unterschied zwischen einem leichten Kabinett und so einem schweren nicht so groß, dass es einem umhauen würde.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartuschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über alkoholfreie Weine und über extrem gehaltvolle Rubensweine. So, Werner, jetzt kommt die Gewissensfrage. Wenn du die Wahl hast, alkoholfrei oder Rubens?
Hab ich doch schon gesagt, Rubens.
Dankeschön.